Die Jungen und die Alten, die haben wir eben besungen. Und die Jungen und die Alten geht es auch in der Predigt heute. Es ist an verschiedenen Stellen schon das Thema angeklungen, was mich in dieser Woche beschäftigt hat. Christen als Glaubenshindernis. Also so hat das Paulus formuliert in seinem Brief, im 1. Korintherbrief. Kapitel 10, Vers 32, das stand am Anfang im Eingangsspruch schon. Lebt so, dass ihr für niemanden ein Glaubenshindernis seid. Wir haben davon gehört, Josephine Brosche hat erzählt davon, von diesem Familienmutmachtag, wo es ja darum geht, Familien zu stärken. Und ich denke auch in besonderer Weise eben darauf hinzuarbeiten, dass nicht die Eltern den Kindern ein Glaubenshindernis werden, zum Glaubenshindernis werden. Und ich denke, es geht auch darum, dass wir als Gemeinde nicht für die Welt zum Glaubenshindernis werden. Das sind so die Fragen, denen ich nachgehen werde in der Predigt. Ich schreite voran im Matthäusevangelium, heute also aus Matthäus 18, die ersten 10 Verse. Und ich lese uns diesen Text zunächst einmal vor. Matthäus schreibt: Um diese Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn: Wer ist in der neuen Welt Gottes der Größte? Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt überhaupt nicht hineinkommen. Wer es auf sich nimmt, vor den Menschen so klein und unbedeutend dazustehen wie dieses Kind, der ist in der neuen Welt Gottes der Größte. Und wer einen solchen Menschen in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer dagegen einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen, die mir vertrauen, an Gott irre werden lässt, käme noch gut weg, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im Meer versenkt würde, dort, wo es am tiefsten ist. Wehe dieser Welt, weil sie so ist, dass Menschen in ihr an Gott irre werden. Das muss zwar so kommen, aber wehe dem Menschen, der daran mitschuldig wird. Wenn deine Hand oder dein Fuß dich zum Bösen verführen, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, mit nur einer Hand oder einem Fuß ewig bei Gott zu leben, als mit beiden Händen und Füßen ins ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, mit nur einem Auge ewig bei Gott zu leben, als mit beiden Augen in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Hütet euch davor, einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen überheblich zu behandeln. Denn ich versichere euch, ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel. Soweit dieser Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 18. Christen als Glaubenshindernis. Ich will das unter 5 Stichworte packen. Das erste Stichwort: zu groß. Also die Jünger Jesu, die uns ja hier begegnen, die sind ja nicht dumm. Die wissen schon, wie sie eine Frage zu verpacken haben, auf welche Art und Weise sie fragen, damit nicht Jesus sozusagen gleich sie entlarvt. Es heißt dort: um diese Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn: Wer ist in der neuen Welt Gottes der Größte? Also, die neue Welt Gottes, das ist das, was man auch Reich Gottes oder das Himmelreich Gottes nennen kann. Das ist Gottes neue Welt. Wer ist da der Größte, der Wichtigste? Wer ist unverzichtbar? Nun, das ist ja doch wieder typisch menschlich gefragt und Dass es die Jünger fragen, mag so ein Hinweis sein, dass es eine Fragestellung ist, die auch für eine Gemeinde nicht untypisch ist. Von daher kann man das schon einmal auf sich beziehen und sich fragen, ja, gehöre ich auch zu denen, die Gemeinde so einteilen, dass sie sagen, wo sind sie denn, die Alten, wo sind sie denn, die Jungen, wo sind die Einflussreichen und die mit weniger Einfluss, wo sind die, die wichtig sind und die eher unwichtig sind? Ja, und dann die ganz entscheidende Frage, zu welcher von den beiden Gruppen gehöre ich selbst denn? Will ich denn unbedingt gehören? Also vielleicht sind die Jünger Jesu doch dumm. Jedenfalls halten wir fest, Jesus ist auch nicht dumm. Er durchschaut die Jünger auch an dieser Stelle. Und wir dürfen wissen, er durchschaut auch uns. Die Jünger Jesu, davon ist Jesus überzeugt, wollen zu den Wichtigen gehören. Zu denen, die bedeutend sind, zu den Einflussreichen wollen sie gehören. Und das entlarvt Jesus sofort. Darum heißt es hier, wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt überhaupt nicht hineinkommen. Das Reich Gottes, die neue Welt Gottes, die ist gar nicht konzipiert, nicht geschaffen für die Wichtigen, für die Einflussreichen, für die bedeutenden Menschen, sondern die neue Welt Gottes, das Reich Gottes, das ist eine Welt, die ist geschaffen für die Kleinen, für die Unwichtigen, für die Unbedeutenden, für die Menschen, die eben keinen Einfluss haben. Ähnlich sagt es Jesus an anderer Stelle. Wie schwer wird es sein, dass reiche Leute, man könnte eben auch sagen einflussreiche Leute, den Weg in Gottes neue Welt, in Gottes Reich finden? Mir ist aufgefallen, ich habe einmal nachgeschlagen, dass die Bibel voll ist von Geschichten mit Menschen, deren Namen nicht überliefert worden ist. Die Bibel bietet uns eine Reihe von namenlosen Helden. Allein wenn ich in die Evangelien schaue, begegnen sie uns. Im Matthäus-Evangelium, zum Beispiel Kapitel 9, hören wir von 4 Männern, die ihren Freund, einen gelähmten Freund, zu Jesus bringen und dafür ein ganzes Dach aufreißen. Und diese 4, die was Wunderbares tun, die bleiben namenlos. Deren Namen sind nirgendwo überliefert, nirgendwo kann man sagen, boah, was waren das für tolle Kerle gewesen. Oder im Markus-Evangelium ist ausführlicher davon berichtet, Markus Kapitel 5, von einem Mann, der in einer Grabhöhle hauste, mit Steinen auf sich schlug und dann von Jesus geheilt wird. Und jetzt kommt das Entscheidende, der wird, das ist da berichtet in Markus 5, zum Evangelisten im Gebiet der 10 Städte in dieser Dekapolis und evangelisiert dort. Wir wissen nicht, wie er hieß. Er bleibt unbekannt, namenlos. Oder zurück im Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, die kananäische Frau, Tochter krank, Jesus ihre einzige Hoffnung. Und das ist die Frau, die sich selbst mit einem Hund vergleicht, der von den Brocken lebt, die vom Tisch seines Herrn fallen. Und Jesus bescheinigt ihr, du hast ein großes Vertrauen und ihr Name bleibt unbekannt. Sie gehört zum Heer der Namenlosen. Und dann, vielleicht noch darauf hingewiesen, kennen wir, denke ich, alle die Geschichte, es gibt ja 2 davon, mit der Brotvermehrung, dass Jesus einmal 4 und einmal 5.000 Menschen satt macht, das heißt, das waren nur die Männer, die anderen wurden gar nicht mitgezählt bei dieser Zählung. Und da heißt es dann in Johannes 6, wird von einem Jungen berichtet, von einem kleinen Jungen, der 5 Brote und 2 Fische besaß. In Johannes 6 wird er immerhin noch erwähnt, bei den anderen Evangelisten wird er schon ganz wegfallen gelassen. unbedeutend, klein, ohne Einfluss. Mein zweiter Stichpunkt, zu klein. In dieser Szene, die Matthäus ja hier beschreibt im Kapitel 18, geht es ja nun wirklich um Kinder. Also Jesus sagt, oder es heißt dort, da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind. Also mal ganz wörtlich genommen, das alles, was Jesus hier sagt, auf Kinder bezogen. Wir haben heute Morgen nicht so viele Kinder hier unter uns, weil die Kinder sind nebenan im Gemeindehaus in der Kinderkirche aktiv und das ist schön, dass sie dort ihren eigenen Raum haben, um Glauben zu entdecken, ihren Glauben zu leben. Aber vielleicht sollen wir uns das heute Morgen doch mal ganz bewusst machen und erkennen, wie wertvoll Kinder in den Augen Gottes sind. Und wie wertvoll es ist, Kindern den Glauben an Jesus Christus nahe zu bringen, aber eben auf der anderen Seite auch, wie fatal es sein kann, wenn es versäumt wird, Kindern von Jesus Christus zu erzählen. Als Gemeinde sind wir da nochmal besonders aktiv, vielleicht das so im Nebensatz erwähnt, dass wir zwei Missionarsfamilien unterstützen, die in der Kinderevangelisationsbewegung aktiv sind. Jakob Wiebe, der ja so nach Osteuropa hineinwirkt, mit in Russland, Armenien sehr aktiv ist, und Gerhard Dück, der in Paraguay aktiv ist und dort auf vielfältige Weise Kindern das Evangelium von Jesus Christus nahebringt. Wunderbare, wertvolle Arbeit, die eben von Matthäus 18 her gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Aber eben auch, dass Jesus auf die Gefahr hinweist und sagt, wie gefährlich es sein oder wie fatal es wäre, wenn eben das Vorbild der Eltern oder das der Gemeinde dahin führen würde, dass Kinder das Vertrauen in Jesus Christus verlieren würde. Jesus sagt, wer es auf sich nimmt, vor den Menschen so klein und unbedeutend dazustehen wie dieses Kind, ist in der neuen Welt Gottes der Größte. Und das ist immer wieder Herausforderung an uns persönlich, in unserem Leben als Christen, aber eben auch im Leben als Gemeinde oder um es noch größer zu sagen, auch als Kirche überhaupt in unserer Gesellschaft, in der Welt dazustehen. Und es ist immer eine Gefahr, wenn auch Kirche zu einer machtvollen Kirche wird, zu einem Machtfaktor in der Gesellschaft wird, weil eben da, wo wir Macht zufällt, eben auch Gefahr besteht, dass ich die Macht missbrauche. Und unsere jüngere Geschichte hat leider das gezeigt, diese schlimmen Missbrauchsfälle, die ein schreckliches Zeugnis darüber ablegen, dass eben auch Menschen innerhalb der Kirche ihre Stellung, ihre Macht missbrauchen und gerade auch gegenüber Kindern diese Macht missbrauchen. Paulus kann das eben sagen. Sehr direkt sagt er es einer Gemeinde, der Gemeinde in Korinth, lebt so, dass ihr niemand ein Glaubenshindernis, für niemand ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für Nichtjuden noch für die Gemeinde Gottes. Macht es so wie ich nehme in allem Rücksicht auf alle, ich suche nicht meinen eigenen Vorteil, sondern den Vorteil aller anderen, damit sie gerettet werden. Wer ist es bereit, das so auf sich zu nehmen, vor den Menschen so klein und unbedeutend dazustehen wie ein Kind? Mein nächstes Stichwort heißt zu peinlich. Zu peinlich. Das sagt ja Jesus. Wehe der Welt, in der Menschen an mir irre werden. Das muss zwar so kommen, aber wehe dem, der dazu beiträgt. Menschen können irre werden, offensichtlich auch an Christen, an Gemeinde, an der Kirche irre werden. Und die Austrittszahlen, die legen ein beredsames Zeugnis ab davon, dass Menschen an ihrer Kirche irre werden. Und da ist es für mich unerheblich, ob ich jetzt von einer evangelischen oder katholischen oder sonst einer Kirche rede. Zu peinlich. Was meine ich damit? Ich habe in den Herbstferien ein Buch gelesen, hier am untersten Zeilenrand auch noch zu lesen, der Autor Don Miller. Das Buch hat den Titel Blue Like Jazz, also auf Deutsch etwa Blau wie Jazz. Keine Ahnung genau, was die Farbe Blau mit der Musik Jazz zu tun hat. In diesem Buch berichtet der Autor Don Miller von seiner Zeit an einem College, das sogenannte Reed College, ein sehr liberales College in den USA, in Portland. Und es gab dort zu der Zeit, wo er dort auch als Gasthörer auf diesem Universitätsgelände war, einen kleinen Kreis, einen sehr, sehr kleinen Kreis von christlichen Studenten, die galten als ziemlich verrückt und trafen sich dort einmal die Woche. Und eines Tages hat auch er eine verrückte Idee und äußerte sie im Kreis, diese Handvoll von Christen dort auf diesem Universitätsgelände, und meinte, bei der nächsten Semesterabschlussfeier könnte man doch einen Beichtstuhl auf das Campus, also auf diesen Schulhof, wenn man das so sagen will, aufstellen. Er war der Meinung, während der Abschlussfeier dort, das dauert etwa so eine Woche, da würde doch erheblich gesündigt werden und so wäre auch erheblicher Bedarf an einem Beichtstuhl. Das war so eine Idee, die man im Scherz äußert, aber diese Idee hat dann so eine Art Kettenreaktion ausgelöst. Und schließlich waren sich diese Handvoll junger Christen einig, diese verrückte Idee in die Tat umzusetzen. Es sollte wirklich einen Beichtstuhl auf dem Universitätsgelände geben, aber nicht die anderen Studenten sollten beichten, sondern sie, die Christen, wollten denen beichten, die nun wirklich verrückt genug oder mutig genug waren, überhaupt einmal diesen Beichtstuhl oder die Nähe des Beichtstuhls zu betreten. Und in diesen Tagen dieser Abschlussfeier gab es dann auch in der Tat Neugierige, die natürlich diesen Beichtstuhl, den sie selbst so zusammengezimmert hatten, aus der Nähe betrachteten. Und als sie ihnen kurz erklärten, dann auch bereit waren, sich dort hinzusetzen, Platz zu nehmen. Und Don Miller beschreibt sehr genau, wie viel Überwindung es ihnen gekostet hat, dann eben seinen Mitstudenten gegenüber sein Bedauern zu äußern darüber, dass Christen an vielen Orten und zu vielen Zeiten schmählich gehandelt haben. Und wie viel Überwindung es ihnen dann gekostet hat, eben gerade seinen Kommilitonen, seinen Mitstudenten gegenüber um Vergebung zu bitten. Und er hat es getan. Und über die ganze Woche, über die ganzen Tage hinweg kamen immer mehr Studenten, die sagten, das ist ja eine verrückte Idee, die ihr da habt. Wir wollen uns das einmal anhören, eure Beichte. Und dass ihr uns um Vergebung bittet. Und er beschreibt dann auch in seinem Buch den Effekt, den diese Aktion auf die gesamte Universität dann im Nachhinein hatte. Und dass die wenigen, diese Handvoll christlicher Studenten, die vorher völliges Schattendasein führten, plötzlich mit Respekt behandelt worden sind, mit einer gewissen Neugier behandelt wurden. Und dass Menschen plötzlich Interesse am christlichen Glauben zeigten, die vorher eben ihr Urteil gefällt hatten und ihr Desinteresse auch sehr offen zur Schau trugen. Ich habe aus diesen Seiten, aus diesem Buch etwas gelernt. Da, wo Christen beginnen, um Vergebung zu bitten, anderen gegenüber, andere um Vergebung zu bitten, sich klein zu machen, da wird etwas sichtbar von Gottes Größe. Und da wird sichtbar, dass wir als Christen kein Glaubenshindernis mehr darstellen, sondern dass wir vielmehr das tun, wozu uns Jesus auch in die Welt gesandt hat. Menschen für den Glauben interessieren, Menschen zum Glauben einladen können. Mein vierter Stichpunkt, zu hart. Da ist ja etwas gesagt, was uns merkwürdig anmuten mag. Wenn deine Hand oder dein Fuß dich zur Sünde verführen, dann hau sie ab und wirf sie weg. Und vom Auge ist da auch noch die Rede. Mir scheint Jesus das zu sagen, weil er untermauern möchte, wie schnell wir als Christen, als Gemeinde zum Glaubenshindernis für diese Welt, für unsere Mitmenschen werden können. Darum diese drastischen Worte, dass er eben auch anfügen kann, und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, mit nur einem Auge ewig bei Gott zu leben, als mit beiden Augen in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Kann es sein, dass meine Hand, mein Fuß, meine Augen andere in ihrem Glauben irre machen, so wie Jesus es nennt? Und was hieße das dann? Hieße das nicht dann, darauf zu achten, zum Beispiel was die Füße betrifft, wohin gehe ich? Oder eben, worauf stütze ich mich, wenn ich mal an meine Hand denke, woran halte ich mich fest? Oder auch, was will ich haben? Oder wenn ich an mein Auge denke, was habe ich im Blick? Worauf stiere ich? Was will ich unbedingt haben? Was sagt das über meinen Glauben? Oder vielleicht auch andersherum, wovor verschließe ich meine Augen und was sagt das über mich und meinen Glauben? Jesus kann das so drastisch und deutlich formulieren, weil es ihm ganz offensichtlich ein Anliegen ist, dass wir sehr genau darüber nachdenken, was Hand und Fuß und unsere Augen für Auswirkungen haben auf Menschen, die Jesus Christus noch nicht begegnet sind, die vielleicht nur der Christen begegnet sind und Gemeinde begegnet sind und dann eben sich ein Urteil gebildet haben, vielleicht zu Recht, weil sie enttäuscht worden sind von Christen, von Gemeinde, von Kirche. Mein letzter Punkt, zu schön, zu schön. Da möchte ich noch über Vergebung reden. Also da war ja die Idee, eben in diesem Buch, genannt von Don Miller, einen Beichtstuhl aufzustellen. Nun könnte man natürlich auch die Idee hier in Oberzhausen haben und mal rüber nachdenken, ob wir nicht auch einmal einen Beichtstuhl aufstellen sollten hier vor der Kirche. Oder ich weiß nicht, was für ein guter Platz das wäre hier in Oberzhausen, einmal einen Beichtstuhl irgendwo auf einem öffentlichen Platz aufzustellen. Das muss vielleicht auch nicht sein. Aber ich denke, dass die Zeit, die vor uns liegt, gerade auch, wenn wir darauf schauen, dass in 4 Wochen ein Buß- und Bettag vor uns liegt, dass wir die Zeit nutzen, die vor uns liegt, auf Menschen zuzugehen, sich eben klein zu machen und Menschen um Vergebung zu bitten, wo eben diese Menschen sich an uns oder über uns geärgert haben, an uns gerieben haben, wo sie an uns und unseren Glauben irre geworden sind, vielleicht nicht mal persönlich an uns irre geworden sind, sondern eben, weil wir Teil einer Gemeinde, Teil einer christlichen Kirche sind. Und wie gesagt, in diesem Sinne, dass wir uns klein machen vor dem anderen und um Vergebung bitten. Jesus kann sagen, hütet euch davor, einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen überheblich zu behandeln, denn ich versichere euch, ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel. Jesus macht Zusagen. Zusagen denen, die sich vor den Menschen und vor Gott klein machen. Am Anfang ging es den Jüngern darum, wer ist der Größte, wer ist der Wichtigste in Gottes neuer Welt, im Reich Gottes? Und das mag so ein ganz urmenschliches Anliegen sein, dass wir sagen, ich möchte gerne wichtig sein. Und Gott möchte, dass wir wichtig sind. Gott möchte, dass wir bedeutungsvoll sind, dass wir Bedeutung haben, dass wir einen Namen haben, dass wir Gott wichtig sind. Das ist das Entscheidende. Davon redet Jesus, dass unsere Namen bei Gott bekannt sind. Nicht in dieser Welt groß werden, aber dass unser Name ganz groß bei Gott bekannt ist. Das ist in der Tat Gott wichtig, dass wir Kinder Gottes sind. Wie werden wir ein Kind Gottes? Wie werden wir Gott wichtig? Das ist der Weg der Vergebung, das ist der Weg zum Kreuz. Die vor uns liegende Zeit kann eine Zeit sein, eine Zeit eben auf diesem Buß- und Bettag hin, wo Eltern, so wie wir das von diesem Familienmutmachtag gehört haben, Eltern etwa ihre Kinder um Vergebung bitten, Ehemänner ihren Ehefrauen, ihre Ehefrauen um Vergebung bitten oder auch Ehefrauen ihren Ehemännern um Vergebung bitten, Christen gegenüber Nichtchristen darum bitten, ihnen zu vergeben, Christen untereinander. Und besonders eben auch, dass wir Gott gegenübertreten und ihn um Vergebung bitten. Wo kann das am besten geschehen? Es gibt einen Ort, wo sich der Größte ganz klein gemacht hat. Und dieser Ort ist auch bei uns in der Kirche ja markiert, das Kreuz. Das ist der Ort, an dem sich der Größte, nämlich Jesus Christus, vor allen Menschen ganz, ganz klein gemacht hat. Und das ist ja auch der Ort, zu dem jeder von uns eingeladen ist, sich vor Gott ganz klein zu machen, Gott um Vergebung zu bitten. Und ich möchte das einmal heute so anbieten, auch ganz direkt am Ende unseres Gottesdienstes dann, einmal das so vielleicht zu erwägen, vielleicht dann auch zu tun, zu sagen, ich bleibe noch hier sitzen und ich gehe einmal ganz bewusst an das Kreuz nach vorne. Und mach mir das einmal bewusst, dass das Kreuz der Ort ist, an dem Gott uns einlädt, weil es der Ort ist, der in dieser Welt den Platz markiert, wo der Größte ganz klein geworden ist. Und der Ort ist, an dem Gott uns willkommen heißt in seiner neuen Welt. Und der an diesem Kreuz, an dieses Kreuz kommt, dessen Name gewinnt für Gott an unendlicher Bedeutung. Dessen Name wird für Gott wichtig. Und das wünscht sich Gott für jeden von uns. Amen.